Hallihallo und herzlich willkommen hier beim Heimtier-Podcast und Heimtier-TV. Hallo Gabi.
Hallo Stefan, schön, dass wir wieder zusammen sind.
Ja, sehe ich auch so. Und heute haben wir zusätzlich noch ein sehr schönes Thema mitgebracht, weil das macht natürlich Laune, vor allen Dingen, wenn es darum geht, sich mit Tieren erstmals zu beschäftigen. Und das ist bei manchen natürlich der Fall, wenn ein Welpe oder eben auch ein kleines Kätzchen einzieht.
Das stimmt. Ich glaube, das ist mit eines unserer schönsten Themen, weil es gibt einfach wirklich wahrscheinlich nichts Süßeres, als wenn man so ein kleines Tierkind aufnimmt und das einzieht. Aber wir wären nicht hier, wenn wir dazu nicht was zu sagen hätten. Es gibt natürlich da auch eine Menge zu tun, eine Menge Vorbereitungen. Es gibt eine Menge Fragen, die sich stellen. Und das wollen wir jetzt mit euch einmal zusammen durchgehen.
Und manches ist natürlich eher so eine Binsenweisheit. Also, dass man natürlich sein Leben lang sich verpflichtet, das ist ja klar. Ja, und dass man dann eben auch, beziehungsweise ein Tierleben lang natürlich verpflichtet, weil im Idealfall hat man natürlich dann noch einige weitere Jährchen vor sich. Aber man weiß ja nie. Und dementsprechend muss man auch ein bisschen vorsorgen und gucken, kann man wirklich die Verantwortung für ein Tier so lange auch übernehmen? Will man das? Passt das zu den Lebensumständen? Und wenn es jetzt nicht gerade ein Welpe oder ein Kätzchen ist, sondern sich vielleicht um eine Schildkröte handelt, dann
sieht das Ganze
ist das
schon wieder anders
wirklich
aus.
Eine ganz andere Dimension. Fall. Also dementsprechend, ein Tier ist schnell angeschafft und man sollte sich dessen durchaus gewahr sein, was damit alles so verbunden ist. Ja, und vor dem Einzug, da gibt es ja viele Dinge, die zu beachten sind. Also wenn man sich erstmal dafür entschieden hat, bewusst dafür entschieden hat, auch mit der ganzen Familie oder je nachdem, in welcher Lebenssituation man ist, dann kann man natürlich auch entsprechend sich erstmal informieren im Fachhandel, im Zookauf-Fachgeschäft und natürlich auch entsprechendes Material und Erstausstattung besorgen.
Auf jeden Fall, genau. Damit fängt man nämlich an. Also wenn, wie Stefan jetzt gerade sagte, ihr euch im Klaren seid, dass ihr so ein Tierkind aufnimmt, dann muss man einfach schon vorab mal die Grundausstattung bereitstellen für die Katze bzw. für den Hund. Und das ist natürlich dann, wie gesagt, kriegt ihr alles im Zoofachmarkt. Das wäre dann natürlich zum einen bei der Katze die Katzentoilette beispielsweise, logischerweise für beide Tierarten, die Näpfe, ein Hundebett, Decken, Geschirr, alles was dazu zählt, das könnt ihr euch im Zoofachmarkt besorgen. Und das sollte einfach auch schon bereits vor dem Einzug der Tierkinder bereitstehen.
Genau, und ich denke mal, Kleinigkeiten kann man dann immer noch besorgen, wenn man feststellt, oh, irgendwas habe ich vergessen oder entsprechenden Tierbedarf, den es ja dann auch gibt, also bei den Katzen dann eben nochmal die passende Katzenstreu zu besorgen oder Ähnliches, das ist ja dann kein Problem und im Handumdrehen erledigt. Und zusätzlich gibt es natürlich dann auch einerseits im Zoofachgeschäft, in den Zookaufstandorten auch teilweise natürlich entsprechende Erstausstattungstipps, also sicherlich gibt es auch Checklisten, die hatten wir auch mal im Heimtierjournal unter anderem, dass ihr ja auch in allen teilnehmenden Zookauffachgeschäften kostenfrei erhaltet. Das findet ihr auch online auf zookauf.de. Da gibt es auch viele Infos, was man so für die Erstausstattung, für die ersten Schritte ins Tierleben oder ins Leben mit Tier eben benötigt. Und dann gibt es aber natürlich auch Dinge, die man zu Hause nochmal präparieren kann.
Genau. Und zwar eigentlich solltet ihr ähnlich wie bei Kindern so ein bisschen aus den Augen des Tierkindes schauen und mögliche Gefahrenquellen einfach von vornherein ausschließen bzw. entsprechend vorab aus dem Weg räumen im wahrsten Sinne. Das heißt also Pflanzen, mögliche Pflanzen, also es sind natürlich nicht alle Pflanzen giftig, aber es gibt eben Pflanzen, beispielsweise Orchideen, sind nicht so unbedingt das Beste, wenn man einen Katzenhaushalt hat. Also da solltet ihr mal schauen, welche Pflanzen ihr möglicherweise wirklich entfernt oder außer Reichweite stellt. Und aber eben auch beispielsweise kleine Welpen sollten nicht die Treppen hoch und runter laufen. Hier sollte man eine Kindersicherung im Treppenbereich irgendwie einbauen, dass eben da gar nicht erst die Möglichkeit besteht, dass der Kleine irgendwie alleine Treppen hoch und runter läuft. Also das ist einfach für das Klett des Hundes noch nicht geeignet, da das selbstständig zu tun. Und ja, und so müsst ihr einfach, oder Kabel, Katzen und auch Hunde knabbern gern an Kabeln. Diese sollten natürlich auch irgendwie weggeräumt oder außer Reichweite der Tiere sein. Und das solltet ihr einmal wirklich bewusst durch die Wohnung, durchs Haus gehen, nach dem Motto, was sollte man hier irgendwie auch beiseite schaffen, damit es erst gar nicht in die Fänge, in die Pfoten sozusagen der Tiere gelangt.
Ja, und ich finde die Analogie zu den Kindern und zur Kindererziehung oder eben auch zu den ersten Lebensphasen dann durchaus zutreffend. Also wir haben ja hier im Büro auch mehrere Bürohunde bei den Kolleginnen und die haben teilweise auch so Treppenschutzgitter dann in der Tür,
Türrahmen.
Und die sind ganz einfach montiert und dann kann man sie auch ganz schnell und unkompliziert öffnen und schließen. genießen. Und dementsprechend sollte man das auf jeden Fall machen, um dann auch zu Hause dann natürlich ja, die Tiere davor zu schützen, dass sie dann vielleicht wirklich auf einer Treppe ausrutschen und dann vielleicht auch die Treppe mehrere Stufen hinunterplumpsen und sich verletzen können, weil das wäre natürlich dann nicht im Sinne des Erfinders. Und dann gibt es natürlich auch teilweise Chemikalien, also selbst wenn man jetzt keine Chemikerin ist, da gibt es natürlich viele Putzmittel, viele Dinge, die auch uns Menschen gefährlich werden können, wenn wir jetzt eben plötzlich unbedacht damit umgehen würden. Und das Gleiche gilt natürlich auch entsprechend für die Tiere.
Vielleicht darf ich auch noch Medikamente einbringen. Das ist natürlich auch all das, wie gesagt, was für Kinder gilt, gilt eben auch für die Tiere außer Reichweite, sodass da keiner sich eine Gefahr bringt.
Genau. Und jetzt wollen wir natürlich nicht zu sehr Angst machen. Ich denke mal, so ein paar Dinge, die kann man einfach beherzigen und beachten. Und dann geht es noch um die Erstausstattung. Und wenn das alles in der Kombination erfolgt ist, dann könnt ihr eigentlich relativ relaxed und entspannt und natürlich voller Vorfreude euch auf euren tierischen Familienzuwachs freuen und vorbereiten.
Genau, denn eins ist garantiert, langweilig wird es dann nicht.
Genau. Und da sollte man natürlich, also wir erleben es teilweise auch in den Diskussionen, also auch in den Forderungen, wenn es jetzt darum geht, dass teilweise ArbeitnehmerInnenorganisationen auch schon mal anstreben in verschiedenen Nachbarländern. Ja, es wäre doch nicht schlecht, wenn es da so eine Art Eingewöhnungszeit gibt. Das ist vielleicht dann doch des Guten auch ein bisschen zu viel. Aber ihr solltet euch sicherlich auch ein paar Tage Urlaub einplanen. Im Idealfall, denke ich mal, so circa 2 Wochen wären schon nicht schlecht.
Also ich glaube, das wäre wirklich eine gute Zeit, ein guter Zeitraum, wo man eben einfach die Tiere eingewöhnt. Und ja, und das solltet ihr auf jeden Fall einplanen, denn kommen die Kleinen erstmal nach Hause, dann gibt es natürlich wirklich auch ganz unterschiedliche Persönlichkeiten. Der eine ist vielleicht sofort neugierig und rennt drauf los und möchte die Umgebung erkundigen. Die anderen brauchen eben eine ganze Weile und das alles, egal welche Vorlieben der eine oder andere Charakter hat. Also beobachten und beziehungsweise aufmerksam dabei sein, das gehört einfach in den ersten Lebenswochen dazu, wenn sie zu Hause sind.
Genau, und dann geht es natürlich auch darum, sich ja, ein bisschen einzufühlen ist natürlich nicht so einfach, also ist leichter gesagt als getan, weil wie fühlt man sich in die Sichtweise oder in das Empfinden eines Tieres ein? Also da vermenschlicht man natürlich auch schnell die Dinge, aber man kann sich natürlich schon vorstellen, wenn so ein kleines Tier eben plötzlich ohne die Mutter dann eben zurechtkommt und in einem völlig unbekannten Haushalt, in einem völlig unbekannten Umfeld, vielleicht sogar auch noch mit anderen Tieren oder vielleicht auch mit Kindern im Haushalt zu tun hat, dann ist das natürlich erstmal alles ganz viel und ja, kann schon mal so ein bisschen unruhig machen.
Genau, bedeutet halt auch für die Tierkinder letztendlich Stress, weil wie du gerade sagst, ist natürlich so eine Trennung von Mutter und Geschwister, wenn sie im Idealfall da aufgewachsen sind, natürlich nicht einfach. Das gilt sowohl für den Welpen als auch für das Kätzchen. Und demzufolge kann es natürlich auch mal in der Nacht unruhig sein. Der Hund, der kann winseln, das Kätzchen ist vielleicht auch in irgendeiner Form und sucht nach seinen Geschwistern oder der Mutter. Und ganz hilfreich ist es natürlich da auch, macht man gerne bei Hunden ja, dass man irgendwas mit ins Körbchen legt, was irgendwie noch an den Stallgeruch erinnert quasi. Und damit kann man natürlich auch vielleicht den Hund schon mal ein wenig beruhigen. Aber ganz wichtig ist einfach, habt Geduld mit den Tierchen und egal wie sie, wie gesagt, der eine vielleicht forscher als der andere, aber wie auch immer sie agieren, macht es in Ruhe und mit Geduld. Ich glaube, dann ist jeder von den beiden, egal ob Kätzchen oder Welpe, relativ schnell auch in seinem neuen Zuhause sicher und fühlt sich wohl.
Auf jeden Fall. Und deswegen ist es auch gar nicht übertrieben, dann wirklich schon mal ja, von Urlaub zu sprechen und Urlaub einzuplanen und dann vielleicht auch, sofern man beispielsweise auch Homeoffice machen kann und ihr die Möglichkeit habt, vielleicht auch mal so ein paar Tage Homeoffice dann in dem Zeitraum einzuplanen, gerade wenn so eine Eingewöhnung so gut wie abgeschlossen ist, damit man eine Übergangsphase hat und das nicht, ja, von jetzt auf gleich sozusagen geht und man dann eben auch schauen muss, wie man mit der Situation umgeht. Und vor allen Dingen stresst es ja alle. Es stresst sowohl die Tiere als auch euch, wenn ihr dann das Ganze zwischen Tür und Angel irgendwie macht. Das wird dann weder dem Tier gerecht, noch kommt ihr mit der Situation dann besonders gut klar. Deswegen so ein bisschen Zeit einplanen und das in aller Ruhe machen und dass ja, die Anschaffung eines Tiers oder die Adoption eines Tiers aus dem Tierheim dann im Zweifel vielleicht lieber dann nochmal ein bisschen aufzuschieben, um dann irgendwie auch einen Zeitraum zu haben, wo man sagt, okay, jetzt habe ich auch mal wirklich ein paar Tage am Stück Zeit. Das macht Sinn.
Ja, also es ist, wie gesagt, vielleicht das noch abschließend. Es ist einfach echt auch eine prägende Zeit für die Kleinen, wenn sie in ein neues Zuhause kommen. Und so je liebevoller, je ruhiger und je geduldsamer man damit umgeht, desto besser und schneller und harmonischer vor allen Dingen verläuft dann auch die ganze Eingewöhnungszeit.
Genau. Und sicherlich, wenn ihr beispielsweise ein Tier vom Züchter bekommt, dann gibt es ja die Möglichkeit, dort auch schon mal vorbeizuschauen und sich so ein bisschen wechselseitig zu beschnuppern im wahrsten Sinne des Wortes und eben auch aneinander zu gewöhnen. Das hilft sicherlich auch so bei den ersten Schritten auf dem Absprung in ein neues Zuhause. Und ja, das solltet ihr auf jeden Fall nutzen, wenn ihr die Möglichkeit habt. Und sicherlich, wenn es um Tierheime geht oder eben um Institutionen, die auch Tiere vermitteln, da gibt es ja auch oftmals die Möglichkeit, dass man, oder oftmals wird das ja sogar vorausgesetzt, dass man nicht nur einmal dort ist und dann mal schnell vorbeischaut, sondern man muss ja dort auch einige Angaben machen. Und genauso ist es dann natürlich auch möglich, beispielsweise mit einem Hund mal eine kleine Runde zu drehen und auch da sich gegenseitig ein Stück weit kennenzulernen und zu vertrauen. Ja, und dann geht es natürlich auch darum, was kommt überhaupt in den Napf? Denn da geht es ja auch um verschiedene Komponenten.
Genau, auch ganz wichtig, weil jede Lebensphase hat natürlich ihre speziellen Ansprüche und Anforderungen. Und ja, wenn ihr so ein Tierchen anschafft, Welpe oder Kätzchen, dann kann man natürlich, angenommen, der Welpe kommt im Idealfall oder beziehungsweise, was heißt Idealfall, also vom Züchter, dann wird man in der Regel nochmal mit dem entsprechenden Futter versorgt beziehungsweise bekommt die Empfehlung, mit dem Futter weiterzumachen, was er jetzt vielleicht auch beim Züchter vorrangig bekommen hat. Und ähnlich ist es aber auch, die Erfahrung habe ich gemacht, als ich die Katzen aus dem Tierheim geholt habe, die Kleinen, dass man mir auch gesagt hat, also wir haben das und das hier gefüttert und das könnt ihr auch gerne zu Hause so weiter nutzen. Und das habe ich dann am Anfang auch genauso getan. Und ja, und bin dann nochmal auf ein anderes Produkt zwar umgestiegen, aber grundsätzlich habe ich dann bei den Katzen mit der Mischfütterung weitergemacht. Und ja, das ist natürlich, wie gesagt, ganz wichtig. Dann ist der Übergang auch mit der Futterumstellung nicht gegeben und die Problematik möglicherweise ergibt sich auch gar nicht, dass es da irgendwie auch Probleme gibt vielleicht, dass der Hund oder die Katze es nicht so gut verträgt, wenn die Futterumstellung zu abrupt gemacht wird.
Ja, also das ist natürlich klar, je kleiner und jünger der Organismus ist, desto schwieriger ist dann auch so eine Futterumstellung und desto strapaziöser. Genau. Und selbst bei den ausgewachsenen Tieren ist es ja so, dass gerade bei Hunden man sich da auch nicht so leicht tut und man dann eben auch zwei- oder dreimal überlegt, ob man jetzt das Futter entsprechend umstellt und es dann eher tut, wenn es eben nicht mehr gefressen oder nicht mehr vertragen wird. Ja, dann geht es natürlich auch sehr stark um die bedarfsgerechte Ernährung. Also es gibt nicht umsonst spezielle Futter für verschiedene Altersstufen und so eben auch für Welpen oder Kitten für dieses Alter und diese Lebensphase, weil natürlich die Nährstoffzusammensetzung und der Energiebedarf nochmal anders sind als jetzt bei einem Adult oder bei einem Seniortier.
Genau, also grundsätzlich haben, da unterscheidet sich jetzt mal Katze und Welpe erstmal gar nicht voneinander, die haben einfach einen hohen Energiebedarf, weil sie ja noch wachsen müssen. Also die ganze Entwicklungsprozess steckt ja quasi noch in den Kinderschuhen und die Kleinen müssen ja erstmal wachsen und deswegen muss das Futter entsprechend angepasst werden. Und Welpennahrung oder auch Kittennahrung haben entsprechend auf die Bedürfnisse der Tierkinder, sind die abgestimmt und sorgen eben entsprechend für die richtigen Nährstoffe. Und damit versorgt ihr, also wenn ihr da auf das entsprechende Futter achtet, habt ihr natürlich da auch die entsprechend gute Versorgung für die Tiere gewährleistet, dass die mit allen wichtigen Nährstoffen, sei es Proteine, sei es Vitamine, sei es Calcium und Co., dass da alles im Napf ist, was gebraucht wird.
Genau. Und dann habt ihr eigentlich beste Voraussetzungen. Dann gibt es natürlich noch Tipps an verschiedenen Stellen. Also auch wenn es darum geht, wie sieht das aus, ab wann darf dann eben oder sollte dann eben auch ein Hund beginnen damit, beispielsweise eine Treppe im Haushalt zu nehmen. Wie lange sollte man das eher unterbinden, damit eben auch entsprechend es zu keinen Problemen im Knochenbau, im Wachstum eben auch kommen kann. Aber das ist eben auch sehr stark natürlich rassespezifisch, altersspezifisch, also entwicklungsspezifisch. Und da bekommt man natürlich auch jede Menge Tipps und wir halten die eben auch gerne online und im Heimtierjournal für euch bereit, weil da haben wir natürlich auch für die verschiedenen Lebensphasen immer die jeweils passenden Tipps und Ratgeberthemen.
Genau, so ist es. Und vielleicht noch auch, dass auch all das könnt ihr nachlesen im Heimtierjournal, beispielsweise bei den Hunden. Da hat man natürlich nochmal, weil die Größenunterschiede beim Hund natürlich auch anders sind als bei der Katze. Also große Hunde wachsen auch unglaublich schnell. Und dementsprechend ist da auch nochmal das Futter entsprechend, wenn man da auf die entsprechende Welpennahrung achtet, das ist genau darauf abgezielt, dass sie eben auch nicht zu schnell wachsen, weil dann kann es auch Probleme geben im ganzen Skelettgerüst. Und das möchte man natürlich mit den Folgeschäden vermeiden. Und deswegen, wie gesagt, ist es so wichtig, dass ihr entsprechend die Lebensphase Welpenkitten auch mit den entsprechenden Futtermitteln abdeckt.
Genau, denn in dieser Phase des Lebens werden wirklich die Grundlagen gelegt und geschaffen für ein gesundes und langes Tierleben. Und dementsprechend gibt es da natürlich besonders viel zu beachten. Aber auf der anderen Seite, die gute Nachricht ist, wenn man diese Grundlagen auch entsprechend gut gelegt hat, dann ist das eine tolle Basis, um dann eben auch wirklich lange ein gesundes Leben zu führen und eben auch viel Spaß gemeinsam zu haben und natürlich auch die eine oder andere Krankheit, die später dann altersbedingt eintreten kann, schon mal vielleicht präventiv ein Stück weit zumindest zu umgehen. Ja, das war schon unsere aktuelle Themenwelt, würde ich sagen.
Damit haben wir das Wichtigste euch erklärt.
Genau, also dazu natürlich noch ein wichtiger Hinweis, das habe ich eingangs ganz vergessen. Ihr bekommt das Heimtierjournal natürlich auch mit unter anderem dieser Themenwelt, über die wir gerade gesprochen haben, aber auch noch weiteren Tipps, Ratgeberthemen, Gewinnspielen in allen teilnehmenden Zookauf-Fachgeschäften. Schaut auch gerne vorbei auf www.zookauf.de im Internet. Dort findet ihr eben auch nochmal Informationen über das Heimtierjournal, über die Märkte der Gruppe und viele Ratgeber-Tipps, also schaut dort gerne auch mal vorbei. Ja, und ich habe ein Gewinnspiel erwähnt und im aktuellen Heimtierjournal haben wir auch unter anderem ein Filmgewinnspiel.
Genau, wir haben an der Zahl 2 Gewinnspiele und unter anderem einen Kinofilm, den wir dort präsentieren und damit ein Gewinnspiel verbinden. Und das ist Moon der Panda. Und wie der Name ja schon verrät, geht es um ein kleines Panda-Baby und die Freundschaft mit einem kleinen Jungen, der zu Besuch bei seiner Oma ist und die beiden, Tier und kleiner Junge, erleben tolle Abenteuer eines Sommers. Und ja, und dazu haben wir passend entsprechend, wie gesagt, ein Gewinnspiel und ihr könnt als ersten Preis ein tolles Panda-Kissen gewinnen und der 2. bis 6. Preis beinhaltet je 2 Gutscheine und ein Puzzle zum Film. Also ich glaube, da kann man was mitmachen.
Genau.
Und wir wünschen also an der Stelle.
Ja. Genau, noch als Hinweis oder Ergänzung, 2 Kinogutscheine und ein Puzzle zum Film, also damit ihr dann eben auch diesen Kinofilm gucken könnt. Und das Pandasitzkissen, das ist, also ich habe ein Bild gesehen, das ist riesig groß. Also zumindest jetzt für Kinder natürlich bestens geeignet, da kann man sich so richtig reinkuscheln und reinlümmeln. Also das ist riesig groß und dementsprechend wünschen wir euch natürlich viel Glück, drücken die Daumen und wenn ihr gewinnen solltet, viel Spaß beim Film.
Da kann ich mich nur anschließen und wünsche euch das auch. Und dann gehen wir gleich über zum zweiten Gewinnspiel.
Gerne.
Wir haben noch ein Gewinnspiel von Amigo. Damit verbunden sind 2 tolle Kartenspiele. Da könnt ihr also wieder tolle Kartenspielabende oder Nachmittage mit eurer Familie verbringen. Und zwar geht es um die Kartenspiele Lama und Kabanga. Und ja, eure Kreativität und euer Geist gefragt. Und ich glaube, das ist eine ganz unterhaltsame Geschichte. Und wir verlosen diese beiden Spiele als Gewinnpaket. Und ja, und dafür müsst ihr eine Rätselfrage errätseln. Und dabei wünschen wir uns natürlich auch viel, viel Glück. Und wenn ihr denn die glücklichen Gewinner seid, gehen euch dann eben diese 2 Gewinnspiele zu.
Also viel Glück, viel Erfolg und viel Spaß beim Filmen und bei den Spielen. Und ich bin immer wieder überrascht, welche kreativen Brettspiel- und Spielnamen es so gibt.
Wahnsinn,
das ist
stimmt.
Wirklich eine Ideenschmiede. Da kommt immer wieder was Neues und wirklich sehr lustige und originelle Namen. Ja, und wir haben außer jetzt diesen Gewinnspielaktionen und jeder Menge Tipps halten wir für euch eben auch immer Expertinnen und Expertenwissen bereit. Und jetzt in der aktuellen Folge haben wir für euch ein Interview und das konntest du mit Corinna Rudert führen.
Genau, das ist tatsächlich ein ganz spannendes Thema und mal, es geht natürlich auch in Bezug auf den Welpen und die Kitten. Ja, allerdings eben nicht im Idealfall beim Züchter oder bei der Mutter abzuholen, sondern wenn die Kleinen aus welchen Gründen auch immer mit der Hand aufgezogen werden müssen. Und da spreche ich eben mit Corinna Rudert, das ist eine Tierärztin vom Unternehmen Trixi. Mit ihr gehe ich einfach mal dieses Thema inhaltlich durch und sie hat uns wirklich richtig spannende Einblicke in diese Form der Handaufzucht gegeben. Und ja, da wollen wir mal reinhören. Ja, herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute haben wir ein sehr spannendes Thema für euch vorbereitet. Es geht um die Handaufzucht von Welpen. Idealerweise kümmert sich die Mutter ja in den ersten Lebenswochen um die Aufzucht ihrer Kleinen. Doch leider verläuft es eben nicht immer nach Plan und die Mutter kann sich eben nicht um ihren Nachwuchs kümmern. Doch was bedeutet es eigentlich, wenn Welpen mit der Hand aufgezogen werden? Welche Herausforderungen bringt es mit sich und worauf muss man achten, damit die Kleinen einen guten Start ins Leben erhalten? Diese und viele weitere Fragen beantwortet uns heute glücklicherweise die erfahrene Tierärztin Corinna Rudert. Sie gehört zum erfolgreichen Unternehmen Trixi aus Schleswig-Holstein und von ihr erfahren wir, was es mit der Handaufzucht von kleinen Vierbeinern auf sich hat. Bleibt also dran, es wird informativ. Hallo Frau Rudert.
Hallo Frau Everts. Schön, dass Sie wieder da sind. Ich freue mich natürlich. Und das Thema finde ich äußerst spannend. Und ich stelle gleich mal die erste Frage. Was genau versteht man denn unter einer Handaufzucht? Und in welchen Situationen ist diese notwendig?
Ja, wie Sie eben schon gesagt haben, Handaufzucht bedeutet üblicherweise für die meisten eine mutterlose Aufzucht. Also die Mutter ist aus irgendwelchen Gründen ausgefallen. Und dann werden die Welpen, Kitten, egal ob Hund oder Katze, eben vom Menschen mit der Flasche aufgezogen. Da hat man dann eben noch den anderen Begriff Flaschenfütterung. Das ist für mich eine Ergänzung zu dem, was die Mutter noch leisten kann, wenn eben einfach die Mutter nur zu wenig Milch oder zu viele Welpen oder ein Welpe zu schwach. Aber ich glaube, ganz klar definiert ist das nicht. Das ist so ein bisschen aus dem allgemeinen wie es sich ergibt.
Ja,
ja, und Entschuldigung. Die notwendigen Situationen sind eben, die Mutter ist gar nicht mehr vorhanden, eventuell bei ausgesetzten Welpen oder aber eben bei der Geburt verstorben, dass der, ich nenne ihn jetzt mal Züchter, der Besitzer der Mutter, sich dann kümmert oder eben einfach nur, was auch schon schlimm genug ist, schwer erkrankt, sodass sie sich eben nicht selber um ihren Nachwuchs kümmern kann. Ja, und dann eben dieser Übergangsbereich, dass sie zu wenig oder gar keine Milch hat, wo man dann mit der Flaschenfütterung ergänzt.
Ja.
Das sind so die Hauptgründe.
Jetzt hatten wir es gerade schon gesagt, häufig dann eben auch die mutterlosen Tiere. Gibt es denn Alternativen zu einer mutterlosen Aufzucht?
Ein ganz klares Ja, Amen. Hunde und Katzenmütter sind sehr, sehr tolerant mit fremdem Nachwuchs. Also da kann man wunderbar mit ein bisschen Unterstützung natürlich den was zwischenmogeln, was vom Alter her ähnlich ist. Und so gut wie eine Amme wird es ein Mensch nicht hinkriegen. Das ist wirklich eine sehr wichtige Alternative, aber sie steht eben üblicherweise nicht sofort zur Verfügung. Mhm. Die wenigsten Züchter haben zwei Würfe gleichzeitig, sodass man dann ausweichen kann und die einen einfach bei der zweiten Mutter mit dran legt, sodass in der Übergangsphase die Flasche natürlich alternativlos ist. Man kann nicht sagen, ich lege die jetzt eine Woche in den Kühlschrank oder wo auch immer hin und warte, bis ich einen Namen gefunden habe. Das geht halt nicht. Die brauchen eine schnelle Versorgung und eine zuverlässige Versorgung. Aber es macht immer Sinn, sich auf die Suche zu begeben nach einer Amme. Und in Zeiten von Social Media ist es so viel leichter geworden als früher.
Okay,
Sodass ich das schade finde, wenn die Leute es nicht machen.
Okay,
Chance vergeben.
Ja, die macht auch Sinn, wenn wir jetzt im Verlauf auf die weiteren Fragen ja blicken. Denn da gibt es ja auch schon durchaus sehr große Unterschiede, wenn man zum einen möglicherweise wirklich ein Ammentier hat oder eben oder der Mensch eben diese Funktion übernehmen muss. Und dann würde sich jetzt gleich so ein wenig auch die nächste Frage anschließen. Inwieweit unterscheidet sich denn handaufgezogene Welpen von Artgenossen, die mit Mutter und Geschwistern aufwachsen?
Naja, da kann ich natürlich erstmal dahin gucken, was machen Mutter und Geschwister. Es ist faszinierend, das zu beobachten. Eine instinktsichere Mutter passt ihr Verhalten von Tag zu Tag dem Entwicklungsstand der Welpen an. Die sind, eine Katze, die sich selbst versorgen muss, muss natürlich von ersten Tag an auch jagen gehen. Aber je besser die Futterversorgung ist von Katze oder Hündin, sind die ersten 2-3 Tage fast ausschließlich in der Wurfkiste im Nest und vermitteln den Welpen Geborgenheit und die Möglichkeit eben Futter zu kriegen. Und das wird dann aber schrittweise abgebaut. Und beides kriegt der Mensch oft nicht so gut hin. Die wenigsten Menschen sind bereit, wenn sie eben wirklich neugeborene Welpenkitten aufziehen, die ganze Zeit mit sich rumzuschleppen oder sich daneben zu legen, diesen eben Körperkontakt und es ist eben mehr als nur Wärme, es ist auch Geborgenheit, das zu geben. Und im weiteren Verlauf fällt es den Menschen schwerer, Grenzen zu setzen und eben nicht mehr dauerhaft verfügbar zu sein, egal ob mit der eigenen Anwesenheit oder mit der Futterverfügbarkeit. Und gleichaltrige Geschwister, ja, geben einfach ein unheimlich direktes.
Ja, ja.
Das kennt man von Kindern im Kindergarten.
Na klar.
Ich hau dir eine runter, dann haust du mir auch eine runter. Also, und ja, da staunt man auch, wie überrascht Welpen dann gucken können. Die beißen zu doll in ihr Geschwister rein und wupp, haben sie die gleichen Zähne selber im Fleisch und sind ganz entsetzt. Und wie konnte mir das passieren? Und das kriegt man als Mensch einfach nicht so nicht hin. Und später ist es dann eben, ja, natürlich kriegen sie angeboren einen Teil ihrer Muttersprache mit, aber die Feinheiten lernen sie durchs Ausprobieren. Und da ist das Spiel mit Gleichaltrigen einfach ersatzlos. Also da gibt es keine Alternative.
Ja.
Und dann auch eben in der späteren Entwicklung das Abgucken von der Mutter, die Vorbildfunktion im Umgang mit der gesamten Umwelt. Muss ich vor einer Mülltonne Angst haben, müssen die Welpen gegebenenfalls alleine erfahren, wenn sie nie an einer Mülltonne vorher vorbeigelaufen sind mit einer souveränen Mutter, die sagt, nö, Mülltonnen stehen in der Gegend rum, da geht man einfach dran vorbei. Und ja, wenn ich eine Katze haben will, die jagen lernen soll, die Mäuse fangen soll, auch da ist die Mutter unersetzlich.
Ja, ja, ja.
Oder ein Hund, der ein Wachhund werden soll, der kriegt schon ganz früh von seiner Mutter vorgemacht, ich reagiere auf jedes Geräusch mit Gebell. Ja, diese Spezialitäten braucht nicht jeder, aber das zeigt, wie viel die Mutter leistet.
Ja, ja. Wenn jetzt die Welpen eben nicht das Glück haben und mit Mutter und Geschwister aufwachsen, was sind denn dann so, und Sie haben ja jetzt schon so ein bisschen was auch in die Richtung angedeutet, was sind denn die häufigsten Verhaltensauffälligkeiten, die bei einer Handaufzucht vorkommen? Und ja, und welche Herausforderungen entstehen dadurch im Alltag?
Also es fängt teilweise schon an, dass die Welpen schlimmstenfalls Defizite beim Lernverhalten allgemein haben, weil eben die frühe Basis gelegt wird, ich purzel in der Wurfkiste, wenn die Mutter aufgestanden ist während des Säugens, purzel ich runter und muss erstmal wieder hinkrabbeln zu meiner Wärmequelle oder zu der Futter, vielleicht ist sie ja doch noch bereit, weiter zu säugen. Und das ist Lernen am Erfolg. Mir wird kalt, ich krabbel zur Wärme hin, während der Mensch ganz häufig dazu neigt, es eben direkt nach dem Säugen wieder aufs Wärmekissen draufzulegen. Und der Rest ist wirklich Sozialverhalten. Da sind dann häufig Defizite. Wir haben die Distanzlosigkeit, wenn der Mensch als Ersatzmutter eben keine Grenzen gesetzt hat. Und natürlich die Schwierigkeiten mit der Muttersprache, die der Mensch nicht beibringen konnte. Also Umgang mit Artgenossen. Da fehlt das Kleingedruckte der Körpersprache. Mhm. Also die können einfach nicht so gut lesen, was meint mein Gegenüber, die Katze, die eben nur einen leichten Buckel macht oder der Hund, der einmal kurz die Lefze über dem Eckzahn wackelt. Das kriegen solche Welpen oder eben dann als erwachsene Tiere nicht mit. Das fehlt denen. Und dann laufen die trotzdem hin und sagen, hallo, hier bin ich, und wundern sich, wenn sie dann eben einen draufkriegen. Und das führt zu mehr Streit, zu mehr Prügeleien, Beißereien mit anderen Tieren. Aber die Distanzlosigkeit kann eben auch die Menschen betreffen, mit denen sie zusammenleben. Dass sie da Grenzen einfach nicht akzeptieren, weil sie es nicht früh genug gelernt haben.
Ja, ja. Ein besonders heikles Thema ist ja auch die mangelnde Frustrationstoleranz und die in manchen Fällen sogar zu Aggressionen führen kann. Welche Warnsignale lassen sich denn da möglicherweise frühzeitig erkennen und kann man da irgendwie gegensteuern, um das Verhalten unter Umständen auch zu vermeiden?
Ja, die Frustrationstoleranz kommt eben, ich nenne es immer wie bei verwöhnten Einzelkindern. Die haben im Spiel nicht gelernt, auch mal zu verlieren.
Ja.
Oder eben nicht jeden Wunsch sofort erfüllt zu kriegen. Und ein ganz klassisches Warnsignal dafür für mich ist, wenn wir bei Trixi mal wieder, was tatsächlich eben ab und zu vorkommt, eine Reklamation kriegen, unsere Nuckelflaschen taugen nichts, der Welpe hat den Nuckel abgebissen. Dann sage ja, es gibt seltene Fälle, wo es eben das Milchpulver nicht gut angerührt war und der Nuckel verstopft oder was auch immer. Aber das Typische ist, die sind eigentlich schon zu alt, gehören vom Gehsäuge abgesetzt und an eine Napffütterung gewöhnt. Und ich habe in der Praxis einiges erlebt, und auch bei befreundeten Züchtern. Aber ich habe noch nie gehört, dass eine Katze oder eine Hündin sich gefallen lässt, dass der Nachwuchs eine Zitze abbeißt.
Ja, ja.
Ja, das, man lacht drüber. Aber das mit dem Nuckel wird den Menschen, die diese Welpen aufziehen, nicht bewusst, dass da was in die falsche Richtung läuft. Denn sonst würden sie ja sich an den eigenen Kopf fassen und denken so, urks, ich hab's verpennt und sich nicht bei Trixi beschweren, der Nuckel taugt nichts. Doch, der muss so weich sein, weil die Neugeborenen müssen daraus saugen können. Und wenn sie die Zähne schon so groß sind, dass sie den abbeißen können, dann gehören sie, dann müssen sie den ersten Frust in ihrem Leben erleben und müssen eben die Frustrationstoleranz entwickeln. Ich kriege die Flasche nicht mehr, die war aber toll. Ja, und das ist eben das, wo es bei denen, die Welpen aufziehen sollen, viel Fingerspitzengefühl, Erfahrungswerte braucht. Also am besten ist natürlich, wenn man instinktsichere Mütter beobachtet hat und davon gelernt hat.
Ja, ist denn möglicherweise auch, können denn auch sozialkompetente Katzen und Hunde dabei helfen, also so ein Verhalten bei der Aufzucht oder bei der Handaufzucht positiv zu beeinflussen?
Auf jeden Fall. Egal, was man da integriert, man kann ja auch sich nicht unbedingt nur, wenn man nicht mal eine Amme findet, aber auch für später das Lernverhalten ähnlich alte Katzen- oder Hundewelpen suchen, mit denen man sich zusammentut, sodass die Pseudogeschwister kriegen. Aber meine damalige Labradorhündin hat, bevor sie selber einen Wurf hatte, mitgeholfen, einen Katzenwurf aufzuziehen. Und den Katzenwelpen war es völlig egal, wer zuerst kam, wenn sie ihr Geschäft machen wollten, ob das die große Hundezunge oder die kleine Katzenzunge ihrer Mutter war. Die haben den Hintern hingehalten und sich den waschen lassen, was ja notwendig ist, damit die können eben nicht selbstständig Urin und Kot absetzen. Das muss abgewaschen werden, solange die noch mit Milch gefüttert werden. Und dafür brauchen die diesen Reiz.
Ja.
Und ja, vielleicht waren die später sogar noch etwas frustrationstoleranter als andere, oder denn die sind schon ein bisschen mehr durch die Gegend gepurzelt beim abgeleckt werden von der Hündin als von der Katze. Aber sie fanden es trotzdem toll, der Hündin entgegengekrabbelt. Und das hilft immer. Da irgendwie natürlich bestenfalls gleichgeartete, also Katze für Kitten und Hündin für Welpen, um die Muttersprache zu lernen, aber ja, wenn man frühzeitig eine Fremdsprache lernt, schadet es auch nicht, Sprachen lernen.
Definitiv ein schöner Vergleich.
Noch eine Sprache, die man einsetzen kann, um das Verhalten positiv zu beeinflussen, ist, dass man frühzeitig mit so handaufgezogenen Welpen Klickertraining anfängt. Denn das ist eine Möglichkeit, wie ich als Mensch auf eine sehr sanfte Methode einer anderen Tierart klar machen kann, was ich möchte. Und das ist sozusagen dann eine Hilfsfremdsprache, der man sich bedient.
Ja.
Und ja, wenn man das früh eingeführt hat, hat man dann später, wenn irgendwo Missverständnisse auftauchen, eine einfachere Möglichkeit, die zu beeinflussen.
Das ist ein sehr schöner Aspekt, ja. Jetzt hatten Sie eben schon auch in Ihren Ausführungen die Flasche genannt. Was empfehlen Sie denn Tierfreunden und Freundinnen, die eben möglicherweise ein junges, mutterloses Tier aufnehmen, an entsprechendem Zubehör? Was benötigt man denn, um die Aufzucht durchführen zu können?
Ja, eine Flasche mit einem entsprechenden Sauger.
Ja.
Und das staunt man oft, wie groß der Sauger ist. Aber ein Gesäuge von einer Katze oder Hündin schwillt halt auch mit der Milch da drin ziemlich stark an. Und man kann sich an der Zitzengröße so ein bisschen orientieren, wie die vom Muttertier wäre. Also der Sauger muss eine bestimmte Mindestgröße haben, um den Saugreflex zum Beispiel auszulösen. Und das ist halt die sicherste Form, der Ernährung, dass sie sich nicht verschlucken. Manche machen es ja auch, dass sie mit kleinen Spritzen denen die Milch ins Mäulchen träufeln. Aber das ist in den ersten Tagen halt doch noch ein sehr standardisierter Prozess, dass Saugen und Schlucken ineinander übergeht. Und darum ist eigentlich eine Milchflasche mit Sauger das Beste. Dann natürlich angepasstes Milchersatz, entsprechendes Milchpulver. Und was man noch an sachlichem Equipment braucht, ist auch ein Wärmekissen. Da empfehle ich gerne eben auch wieder welche speziell für Tiere. Es gibt so die Alternative, ein Heizkissen mit Strom betrieben. Da ist immer die Gefahr, wird angeknabbert und Strom ist nicht so schön. Und auch da ist es eben, ja, wenn der Thermostat nicht so gut funktioniert, kann es auch mal zu heiß werden. Dann ganz klar natürlich das, was die meisten Leute da haben, die Wärmflasche. Aber auch da ist es gefährlich, dass der Mensch dazu neigt, das Wasser zu heiß einzufüllen. Und es kühlt dann doch relativ schnell ab, je nachdem, wie gut man es isoliert. Während es gibt halt für Tiere, ich weiß nicht, warum die Dinger Kissen heißen, es sind eigentlich Plastikscheiben mit Gelfüllung.
Okay, okay.
Aber sie werden standardmäßig als Wärmekissen bezeichnet.
Okay, okay.
Die man dann halt in der Mikrowelle erwärmt. Und die sehr lange die Temperatur halten, also eben länger als eine Wärmflasche, aber nicht zu heiß werden. Und das ist eigentlich so das Optimale, um eben diese Nestwärme zu halten.
Ja.
Was man dann noch braucht, ist ein Ersatz für die Zunge der Mutter, also für die ersten drei Wochen, wo die noch nicht selber ausscheiden können, muss das ja auch der Mensch übernehmen.
Ja.
Und ich habe noch nicht gehört, dass irgendjemand auf die Idee gekommen wäre, das abzulecken. Und dann nimmt man halt entweder so ein Wattepad oder Wattebausch oder manche nehmen auch einen Waschlappen, den man so ein bisschen anfeuchtet. Und damit massiert man halt den Bauch so ein bisschen. Also es geht weniger um Massage als um die Oberfläche stimulieren. Da muss man einfach gucken, womit habe ich Erfolg?
Kommt
was raus?
Ach ja, okay.
Ja, das ist genauso wichtig, wie das vorne was reinkommt, ist, dass es hinten wieder rauskommt.
Dass es wieder rauskommt, ne?
Ja. Also auch darum muss man sich kümmern. Und ja, man sollte als allererstes eben kritisch hinterfragen, kann ich das leisten? Sowohl emotional, wie gehe ich damit um, dass vielleicht doch einer nicht überlebt, wenn ich einen ganzen Wurf aufziehe? Kann ich mich von einem ganzen Wurf hinterher trennen, wenn ich mich da so intensiv reingehängt habe? Bringe ich es eben übers Herz, auch dieses Grenzensetzen einzuführen, was die Mutter machen würde? Habe ich ausreichend Wissen? Habe ich mich eben schon schlau gemacht? Und habe ich ausreichend Zeit?
Ja.
Also die erste Zeit, mindestens 8 Fütterungen innerhalb von 24 Stunden, tagsüber ein bisschen mehr, alle 2 bis 3, nachts alle 3 bis 4 Stunden. Irgendwann kann man dann auf 6 Fütterungen gehen. Das zehrt so ein bisschen an den Kräften. Also
das darf man nicht unterschätzen.
Ich habe das einmal fürs Tierheim mit einem Katzenwelpen gemacht, weil die gebettelt haben, auch können sie nicht zu Anfang noch ein bisschen selber. Aber irgendwann war ich dann doch froh, dass ich den weitergeben durfte. Und ja, wenn man die Zeit nicht hat, macht es keinen Sinn, dann braucht man es gar nicht.
Sollte man davon Abstand nehmen, auf jeden Fall, ja. Ja, das war jetzt schon unser Gespräch mit Corinna Rudert über die Handaufzucht von Welpen. Ich denke, wir haben wirklich viele wichtige Aspekte kennengelernt. Ich war jetzt selber erstaunt, was Sie so alles erzählt und an Wissen haben, Frau Rudert. Also ich bin da auch quasi Laie. Frau Rudert, vielen Dank für Ihre ausführlichen Informationen zu diesem Thema. Und falls ihr euch weiter mit dem Thema beschäftigen wollt, hoffen wir, dass wir euch einige Tipps geben konnten und dass euch diese Folge weitergeholfen hat. Wie gesagt, nur mit dem notwendigen Wissen, der gewissen Erfahrungswerten und eben auch der Zeit ist es einfach auch möglich, überhaupt eine Handaufzucht erfolgreich durchzuführen. Und ja, schaut euch einfach mal auch auf der Trixi-Website unter www.trixi.de um. Hier steht wichtiges Zubehör für den perfekten Start der kleinen Tierbabys bereit. Schaut einmal rein und ich sage Tschüss für heute und bis zum nächsten Mal.
Dem schließe ich mich an.
Ja, ein schönes Interview auf jeden Fall und ich habe wieder jede Menge neue Dinge gelernt. Ich finde auch schön, dass ihr da diesen speziellen Fokus nochmal gewählt habt oder dieses spezielle Thema, weil es passt ideal in unsere aktuelle Themenwelt rein und ist aber natürlich nochmal ein ganz anderer Zugang.
Richtig, genau, und das fand ich auch super spannend und es hat mich selber auch an manchen Stellen sehr überrascht, weil ich das einfach auch gar nicht wusste.
Mhm. Ja, sehr schön. Ich hoffe und denke, ihr habt auch jede Menge mitgenommen. Vielleicht das ein oder andere, was ihr vorher noch nicht so auf dem Schirm hattet, nochmal mitbekommen und euch vorgemerkt, wenn ihr demnächst vielleicht auch ein kleines Tier in eurem Haushalt begrüßt. Und wenn das Tier schon was größer und ausgewachsen ist, ist das auch kein Drama, sondern dann gibt es natürlich teilweise die gleichen Tipps oder gelten die gleichen Tipps und Spielregeln auch. Selbst wenn dann vielleicht das ein oder andere, was so in den ersten Lebenswochen stattfindet, natürlich dann schon ein Stück weit entfällt. Aber wir wünschen euch auf jeden Fall alles Gute, auch mit eurem tierischen Nachwuchs, mit euren neuen tierischen Mitbewohnern. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, würde ich sagen.
Auf jeden Fall. Wir sehen uns zur nächsten Themenwelt.
Bis dahin. Macht's gut.
Ciao.
Tschüss.